Wenn von Wasserstoff die Rede ist, geht es eigentlich meist darum, Gas weiter zu verkaufen.
Hier sind es die Norweger, die ihr Erdgas auf Teufel komm raus weiter nutzen wollen und auch weiter in der Arktis neue Erdgasförderungen vornehmen, was mit dem Klima einfach unvereinbar ist.
Die norwegische Industrie sieht Wasserstoff als den großen Zukunftsmarkt und eben als den Garanten, auch in langer, langer Zukunft noch Gas zu produzieren und exportieren.
Für den Verkehrssektor spielt Wasserstoff eine enorme Rolle. Ohne ihn ist klimaneutrale Mobilität und Logistik nicht denkbar.
Grüner Wasserstoff ist das Mittel der Wahl.
Das Zauberwort heißt Wasserstoff.
Wasserstoff ist das Multitalent der Energiewende.
Mit dieser Wasserstoffstrategie, die wir heute verabschiedet haben, machen wir nochmal Tempo.
Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft.
Wasserstoff.
Wasserstoff.
Wasserstoff. Wasserstoff.
Wasserstoff. Das Zaubermittel, um unsere Energiekrise zu lösen. So klingt es zumindest oft, wenn politisch darüber diskutiert wird. Die Mengen, die Deutschland benötigen würde, um unsere Wirtschaft, die Industrie und andere Lebensbereiche auf Wasserstoff umzustellen, sind allerdings viel zu groß. Darum will Deutschland Wasserstoff importieren. Und an der Stelle kommt Norwegen ins Spiel, einer der wichtigsten Gaslieferanten der EU. Im Januar 2023 war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Norwegen. Dort hat er eine Energiepartnerschaft ausgehandelt, die Deutschland in eine klimaneutrale Zukunft führen soll. Neben Offshore-Windenergie will Deutschland dabei vor allem Wasserstoff importieren. Bis 2030 soll eine gemeinsame Pipeline gebaut werden, um den Wasserstoff nach Deutschland zu transportieren. Ich bin Holger Klein und ihr hört die Gasmachenschaften, einen Investigativ-Podcast von Greenpeace. Wir gehen der Frage nach, wieso die Politik mitten in der Klimakrise immer noch an Gas als Energiequelle festhält und was die Gaslobby damit zu tun hat. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssten wir eigentlich so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energien wie etwa Kohle, Öl oder eben Erdgas. In dieser Folge geht's um Wasserstoff. Wir klären, warum Wasserstoff für die Gaslobby sehr wichtig ist. Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik und Umweltschutz. Wir fragen, wie klimafreundlich Wasserstoff wirklich ist und welche Rolle er bei der Energiewende spielen wird. Und wir schauen immer wieder nach Norwegen und zeigen, wie das Land sein grünes Image nutzt, um weiterhin Gas zu fördern. Wasserstoff ist ein farbloses Gas und ein natürlicher Bestandteil von Wasser. Bei seiner Verbrennung entstehen keine CO2-Emissionen. Das klingt erstmal super. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn je nachdem, wie Wasserstoff hergestellt wird, kann die Produktion sehr klimaschädlich sein. Laut den Plänen der Bundesregierung spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle dabei, Deutschlands Klimaziele zu erreichen. Und er soll überall eingesetzt werden. In der Industrie, im Verkehr, als Stromlieferant oder zum Heizen. Wie sinnvoll das ist, klären wir später. Die Idee von einer umweltschonenden Wasserstoffindustrie ist schon ziemlich alt.
Es gibt die Vision einer Wasserstoffwirtschaft, seit Jules Verne die geheimnisvolle Insel geschrieben hat im Jahr 1874, also seit 150 Jahren, beschäftigen sich Leute mit Zukünften der Wasserstoffwirtschaft.
Das hat uns Christian von Hirschhausen erzählt. Er ist Forschungsprofessor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hat dort unter anderem an einer Studie mitgearbeitet, die sich kritisch mit Wasserstoff, insbesondere mit dem Bau von Flüssiggasterminals, auseinandersetzt.
Wasser, ruft Pencroff erstaunt. Wasser, um Dampfschiffe und Lokomotiven anzutreiben, Wasser, um damit Wasser zu erhitzen. Ja, allerdings das in seine Elementarbestandteile zerlegte Wasser, belehrt ihn Cyrus Smith, zerlegt durch Elektrizität. Ich bin davon überzeugt, dass Wasser einmal als Brennstoff Verwendung finden wird, dass seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zur unerschöpflichen und ganz ungeahnten Quelle von Wärme und Licht werden.
So klingen Jules Vernes Träume von der Wasserstoffwirtschaft. Und auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Versuche, Wasserstoff im großen Maße als Energieträger zu etablieren.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bei der Apollo-Mondmission in den 1960ern wurde Wasserstoff als Raketentreibstoff eingesetzt. Außerdem wurde er an Bord genutzt, um die Crew mit Strom, Wärme und Trinkwasser zu versorgen. Dieser Wasserstoff wurde aus Atomenergie gewonnen. Ab den 80er Jahren gab es dann Versuche, Wasserstoff mit Solarenergie herzustellen. Auch damals träumte man davon, Wasserstoff im großen Stil im Transportwesen und in Kraftwerken einzusetzen. Aber geplante Pilotprojekte liefen ins Leere oder kamen gar nicht erst zustande, oft weil die Kosten zu hoch waren. Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt:
Wir erleben jetzt seit 5-6 Jahren die vierte Bewegung, vierten Anlauf der Wasserstoffwirtschaft mit ähnlichen Versprechungen. Und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, inwieweit das wiederum eine reine Fiktion ist oder was daran sinnvoll ist.
Einer, der dazu forscht, wo Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden könnte und wo nicht, ist Frank Merten. Er ist Physiker und arbeitet am Wuppertal-Institut für Klima- und Umwelttechnologie dazu, welche Rolle Wasserstoff bei der Energiewende spielen wird. Um das beantworten zu können, ist es als erstes wichtig zu klären, wie dieser Wasserstoff produziert wurde.
Ja, die Unterschiede beim Wasserstoff zeichnet man in Form von Farben, nämlich wie der Wasserstoff hergestellt wird. Im Vordergrund unserer Analysen für treibhausgasneutrale Systeme steht der grüne Wasserstoff, der aus Wasser und erneuerbarem Strom gewonnen wird, mittels Elektrolyse. Das heißt, dieser Wasserstoff kann als emissionsfrei angesehen werden. Dann gibt es noch den sogenannten blauen Wasserstoff. Das ist eigentlich grauer Wasserstoff mit anschließender Abscheidung von CO2 aus Erdgas. Hat den Vorteil, da Emissionen im Vergleich zu konventionell hergestelltem Wasserstoff zu reduzieren. Dann gibt es noch den orangefarbenen, der wird speziell bezeichnet für emissionsarm freien Wasserstoff aus Biomasse.
Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht die Einteilung in grünen, blauen und orangenen Wasserstoff kritisch. Er bemängelt, dass die Farben verschleiern können, wie klimaschädlich die Produktion von Wasserstoff wirklich ist.
Diese Farbgebung, die ist so ein bisschen künstlich. In der Regel wird die von Gruppen betrieben, die kaschieren wollen, dass sie das fossile System aufrechterhalten, und dann geben sie so einen schönen Namen wie zum Beispiel Blau. Das klingt ja erstmal so hübsch. Da geht es aber um fossiles Erdgas im Wesentlichen. Das muss man benennen und die Leute nicht an der Nase rumführen.
Gut, die Farben sind ein bisschen irreführend. Wir benutzen sie im Podcast aber trotzdem, um die wichtige Unterscheidung zwischen wirklich klimaneutralem grünen Wasserstoff und zum Beispiel blauem Wasserstoff aus fossilen Energien zu machen. Aktuell gibt es noch nicht genug Strom aus erneuerbaren Energien, um so viel grünen Wasserstoff herzustellen, wie für die Ziele der Bundesregierung benötigt wird. Bis 2050 prognostizieren Studien bis zu 600 Terawattstunden Wasserstoffbedarf. Dafür sind etwa 900 Terawattstunden erneuerbaren Stroms nötig. Zum Vergleich: Letztes Jahr wurde mit erneuerbaren Energien nur knapp über 250 Terawattstunden Strom erzeugt. Also nicht mal ein Drittel dessen, was man nur für die Wasserstoffproduktion brauchen würde. Und der Ökostrom fehlt dann natürlich in anderen Bereichen.
Also die Faustformel ist, wir fördern grün und nehmen alles.
So fasst es Wirtschaftsminister Habeck bei einer Pressekonferenz zusammen. Doch genau das ist der Streitpunkt. Ist blauer Wasserstoff aus fossilen Energien eine Übergangslösung? Oder wäre es sinnvoller zu warten, bis grüner Wasserstoff in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht und parallel lieber in die Elektrifizierung zu investieren? Denn auch bei der Zusammenarbeit mit Norwegen soll erstmal kein grüner Wasserstoff durch die Pipelines fließen, sondern blauer Wasserstoff, also Wasserstoff aus Erdgas mit CO2-Abspaltung. Frank Merten vom Wuppertal-Institut sieht das kritisch.
Gefahren bei der Anwendung von blauem Wasserstoff gesehen werden, das sind vor allen Dingen die verbleibenden Treibhausgasemissionen. weil die heutige Erzeugung, also mit Dampfreformierung aus Erdgas, da wird jetzt CO2 freigesetzt vollständig. Das heißt, das ist abzuscheiden. Und die heutigen Anlagen haben noch eher moderate Abscheideraten im Bereich von 50%. Das heißt, wir können zwar im Vergleich zu grauen Wasserstoff aus Erdgas immerhin 50% der Emissionen einsparen. Aber es verbleiben eben halt auch noch 50% der Emissionen, damit immer noch 2 bis 5-mal so viel wie im Fall von grünem Wasserstoff.
Die Produktion von blauem Wasserstoff ist also alles andere als klimafreundlich. Denn das Erdgas, das für die Produktion benötigt wird, hat eine ziemlich schlechte Klimabilanz. Das liegt unter anderem daran, dass bei der Förderung und beim Transport von Erdgas Methan freigesetzt wird. Methan ist ein Treibhausgas, das 80-mal so klimaschädlich ist wie CO2. Durch den Förderprozess oder Lecks in der Lieferkette gelangt es in die Atmosphäre und heizt die Klimakrise an. Neben den klimaschädlichen Effekten der Erdgasproduktion ist auch das CO2 ein Problem, das im Herstellungsprozess abgespalten wird. Es wird gebunden und unterirdisch gelagert. Dieser Prozess heißt CCS oder auch Carbon Capture and Storage, auf Deutsch sinngemäß Abscheidung und Endlagerung von CO2. Dazu nochmal Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Dabei geht es darum, aus den Abgasströmen CO2 abzutrennen und dann entweder wieder zu verwenden für Matratzen oder für die Steigerung des Drucks in Öl- und Gasfeldern und dann irgendwann endzulagern, indem ein Endlager gefunden wird, zum Beispiel in der Nordsee oder auch auf dem Lande. Diese Versuche sind, seitdem ich die Thematik verfolge, und sie sind technisch bis jetzt nicht wesentlich gereift. Es funktioniert, aber es ist kompliziert. Man kann niemals das CO2 vollständig abspalten. Es ist irrsinnig teuer.
Auch Carsten Smeed von Greenpeace steht CCS kritisch gegenüber. Er ist Campaigner für Klima und Energie und recherchiert im Greenpeace-Investigativteam zu Energiethemen. Aktuell vor allem zu Gas und Wasserstoff.
Ob die Endlager, wo ich das CO2 dann verpresse, überhaupt dauerhaft das CO2 zurückhalten und im Boden speichern können, das ist noch fraglich, denn das musste über Zehntausende von Jahren geschehen. Was ich dort mache, ist, dass ich unter hohem Druck in geologische Formationen das CO2 verpresse. Aber dazu brauche ich ja auch ein Bohrloch. Und da gibt es dann schon die ersten Schwierigkeiten. Ist dieses Bohrloch, was ich dort reingesetzt habe, auf Dauer auch dicht? Hält der Zement, mit dem ich dann Stopsel obendrauf mache? Gibt es andere Wegsamkeiten? Und dieser hohe Druck führt auch zu Mikroerdbeben. Auch da ist die Frage, ob das dauerhaft in meinem Reservoir dann bleibt. Und wir sehen von den Erfahrungen, und da gibt es in Norwegen auch Erfahrungen, das wird dort hoch gelobt. Aber wenn man genauer reinschaut, dann ist das ein geologischer Blindflug.
Es ist also wichtig, um welche Art des Wasserstoffs es geht. Aber in welchen Bereichen kann Wasserstoff überhaupt sinnvoll eingesetzt werden? Dazu nochmal Frank Merten vom Wuppertal-Institut.
Wasserstoff dient zunächst mal auch dafür, überschüssigen erneuerbaren Strom aufnehmen zu können. Weil wir werden mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, haben wir heute schon zunehmend Zeiten erreichen, wo der erneuerbare Strom den Bedarf übersteigt. Das heißt, wir haben ihn eigentlich kostenlos zur Verfügung und können ihn zum Beispiel in Norddeutschland umwandeln in Wasserstoff. Damit gehen natürlich schon Umwandlungsverluste einher von etwa 30%. Das ist also nicht das primäre Ziel. Aber Wasserstoff eignet sich halt in der Hinsicht als Speicher und als Sekundärenergieträger für die weitere Verwendung. Also insbesondere eben zum Beispiel dann in der Industrie als Rohstoff, auch mit dem Verkehr für den Antrieb. Oder was auch ganz wichtig werden wird, wenn wir komplett auf erneuerbare Stromerzeugung umstellen, werden wir auch immer Phasen haben, wo zu wenig erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Die sogenannte Dunkelflaute, kein Wind und kein Solarstrom. In diesem Fall können wir dann den Wasserstoff, der mit Hilfe von grünem Strom gewonnen wurde, wieder zurückverstromen. Das heißt, es ist eine Art Backup-System, was auf jeden Fall langfristig sehr wichtig werden wird, weil wir dann eben halt alleine mit erneuerbarer Energie die Versorgungssicherheit sicherstellen müssen.
In einigen Industriezweigen wird uns grüner Wasserstoff dabei helfen, nachhaltiger zu produzieren, sagt Frank Merten.
Primär sehen wir das in der Stahlproduktion, dass wir da wegkommen können von der Nutzung von Kokskohle und die Direktreduktion mittels Wasserstoff und Eisenerz durchführen können. Das heißt, wir können eine Art Eisenschwamm herstellen, mithilfe von grünem Wasserstoff, emissionsfrei, und das weiter zu verarbeiten Richtung Eisen und Stahl. Des Weiteren auch vor allem in der chemischen Industrie, die selber Wasserstoff auch erzeugt heute und benötigt in der Raffination oder für die Herstellung von bestimmten Chemikalien. Das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die wir ohne Wasserstoff, ohne grünen Wasserstoff nicht angehen können, weil wir hier keine sinnvollen technologischen Alternativen haben, um das direkt mittels erneuerbaren Strom zu schaffen.
Es ist allerdings nicht in allen Bereichen sinnvoll, auf Wasserstoff umzurüsten.
Das können wir in der Tat sonst im Verkehrs- und Wärmesektor. Können wir auch Strom direkt nutzen, um Wärme und Antrieb bereitzustellen, eventuell nicht im Bereich von Schwerlastverkehr. Das heißt, hier gibt es auch Optionen für den Wasserstoff, aber auch eben Konkurrenzen. Und die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom ist immer effizienter und letztlich auch günstiger als die indirekte Nutzung via Wasserstoff.
In der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geht es neben Industrie, Verkehr und Strom auch um die Überlegung, Wasserstoff beim Heizen einzusetzen.
Da gibt es dann die Überlegung, dass wir eben halt auch Wasserstoff zur Raumwärmebereitstellung nutzen. Dann können wir natürlich das bestehende Gasnetz weiter nutzen. Das ist der Vorteil aus Sicht der Betreiber des Gasnetzes. Allerdings ist es so, dass die Wärmepumpe sehr viel effizienter direkt Wärme bereitstellen kann für Wohneinheiten.
Zusammengefasst gilt also, grüner Wasserstoff wird in einigen wenigen Branchen bei der Energiewende wichtig sein. Überall, wo wir elektrifizieren können, ist es aber sinnvoller, den grünen Strom direkt zu nutzen. Außerdem wird es selbst mit den ambitionierten Plänen der Bundesregierung schwierig, den zukünftigen Bedarf an Wasserstoff zu decken. Laut Prognosen wird Deutschland langfristig nur ca. 20% des benötigten Wasserstoffs selbst herstellen können.
Also die Frage nach, wie realistisch die Bedarfe sind und zu welchen Kosten wir die decken können, sagen unsere Analysen, ist auch sehr schwer konkret zu beantworten, weil es gibt große Bandbreiten in den Szenariostudien, die zum Klimaschutz führen, eben halt abhängig davon, in welchen Sektoren man Wasserstoff einsetzt. Die Bedarfe steigen immer dann, wenn wir auch den Verkehrssektor und Wärmesektor bedienen.
Klar. Je mehr wir elektrifizieren, umso weniger Wasserstoff wird benötigt, um die Klimaziele zu erreichen. Es ist also günstiger und deutlich effizienter, die Sektoren Wärme und Verkehr auf grünen Strom statt auf den Wasserstoff auszurichten. Die Frage ist, warum die Bundesregierung trotzdem an der geplanten Wasserstoffstrategie festhält. Für die deutsche Wasserstoffstrategie spielt Norwegen eine entscheidende Rolle. Aber warum ist das so? Norwegen gilt als einer der Vorreiter im Klimaschutz. Fast 100% des Stroms, der in Norwegen genutzt wird, kommt aus erneuerbaren Energien. Und trotzdem fördert Norwegen weiter im großen Stil Öl und Gas. 2022 hat die fossile Industrie fast 3/4 der Exporteinnahmen ausgemacht. Das norwegische Gas geht auch nach Deutschland. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist Norwegen unser wichtigster Gaslieferant geworden. Wie das zusammenpasst, erklärt Martina Krüger von Greenpeace. Sie lebt seit 20 Jahren in Schweden und arbeitet als Deputy Director für Greenpeace Nordic. Das ist der Arbeitsbereich der skandinavischen Länder. Durch ihre Arbeit kennt sie sich gut mit der Situation in Norwegen aus.
Ja, die Öl- und Gasindustrie ist natürlich sehr dominant in Norwegen. Wenn man bedenkt, dass Norwegen im Prinzip seinen Reichtum den Öl- und Gasvorkommen verdankt und das heute eben auch noch fast 20% des Staatseinkommens ausmacht, dann ist das natürlich ein sehr dominanter Faktor.
Wir wollten von Martina Krüger wissen, wie das mit Norwegens Image als Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz zusammenpasst.
Ja, nee, das ist natürlich schon auch das norwegische Paradox, kann man das eigentlich auch nennen, dass die Elektrik, die in Norwegen produziert wird, fast 100%ig auf Wasserkraft beruht und jetzt dann vor ein paar Jahren ein wirklich massiver Druck auch aufgebaut worden ist und ein Drive aufgebaut worden ist zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Das heißt, da sind die Norweger eben sehr weit voraus, eben sich von fossilen Brennstoffen total unabhängig zu machen und halten aber trotzdem den Rest der Welt dann eben noch am Tropf von ihren Exporten. Norwegen hat natürlich für sein eigenes Land und für seinen eigenen Verbrauch Klimaziele gesteckt und die sind auch progressiv. Aber was natürlich die Krux ist, ist, dass sie natürlich die exportierten Emissionen nicht mit einrechnen. Das heißt, sie inkludieren nur die Emissionen, die bei der Produktion von Öl und Gas entstehen und beim Transport, aber nicht beim Verbrauch. Dadurch können sie sich natürlich auch als ziemlich progressiv darstellen.
Ein Problem, das Martina Krüger in Norwegen beobachtet, ist die Haltung der Bevölkerung. Die steht der Gasindustrie ziemlich positiv gegenüber.
Dazu muss man natürlich auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und daran denken, dass bevor diese großen Öl- und Gasvorkommen gefunden worden sind, Norwegen ein ziemlich bitterarmes Land ist. Und der gesamte Wohlstand, dass Norwegen jetzt eins der 10 reichsten Länder der Welt sind, da wirklich auch gefördert worden ist von dem Öl und Gas, was im Land gefunden worden ist. Und da muss man sagen, hat ja Norwegen auch etwas richtig gemacht, nämlich, dass sie das in staatlicher Hand behalten haben und investiert haben in ihren großen Pensionsfonds und in ihre Wohlfahrt des Landes. Also das ist dann eben nicht wie bei anderen Ländern an Konzerne und Profite für Private gegangen, sondern das schöpft der Staat dann eben wirklich sehr stark ab.
Selbst unter Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, genießt die norwegische Gasindustrie weiterhin einen guten Ruf.
Eins von den Untersuchungen, die wir gemacht haben, die mich auch sehr erstaunt haben, waren, dass sogar unsere Förderer, also diejenigen, die Greenpeace-Mitglieder sind, Gas als relativ unproblematisch angesehen haben.
Vor 5 Jahren startete die Fridays for Future-Bewegung mit globalen Klimastreiks. Die haben auch in Norwegen Auswirkungen. In der Bevölkerung wird die Kritik an der Gasindustrie immer lauter. Das hat sich aber seit dem Februar 2022 geändert.
Wir sehen da sehr stark einen Unterschied von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und nachher. Und seitdem sich jetzt Europa und alle anderen auch frei machen wollen von russischen Exporten von Öl und Gas, steht auf einmal Norwegen als der große Held da, der eben dann den anderen Ländern ermöglicht, nicht den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, zu finanzieren. Das hat einen ganz großen Unterschied ausgemacht.
Und der Rückhalt in der Bevölkerung ist weiterhin sicher. Auch Equinor, der staatliche Gaskonzern, versucht durch Werbung sein grünes Image weiter auszubauen.
Also Equinor macht ganz, ganz viel Reklame und immer verkaufen sie sich als ein Unternehmen, das im Übergang zu einem grünen Konzern ist. Also die machen nicht damit Reklame, dass sie in Norwegen Öl und Gas produzieren und auch einer der aggressivsten Expansoren im Ausland sind für neue Öl- und Gasfelder, sondern immer nur mit erneuerbaren Energien und dann eben mit grünem Wasserstoff oder auch blauem Wasserstoff.
Und auch politisch wird die Erzählung von Gas als vermeintlich grüner Energiequelle weiter verbreitet.
Die Geschichte, die die Regierung erzählt, ist, die Europäer betteln uns an, damit wir unsere Produktion von Öl und Gas erhöhen. Und denen müssen wir jetzt erstmal helfen. Gleichzeitig hat natürlich auch der staatliche Öl- und Gaskonzern Equinor enorme Investitionen gemacht in Reklame und ist natürlich da auch dabei, dann eben den Bürgern zu erzählen, dass das norwegische Öl und Gas vergleichsweise weniger Emissionen hat und deshalb es besser ist, das norwegische Öl und Gas zu verbrennen und zu verkaufen, weil das damit dreckigere Öl- und Gasvorkommen verdrängt. Aber sie haben jetzt dann eben auch ganz klar gesagt, wir sehen keinen Enddatum für die Produktion von Öl und Gas.
Da zeigt sich wieder das norwegische Paradox. Die Öl- und Gasindustrie sind in Norwegen elektrifiziert. So entstehen bei der Förderung tatsächlich weniger Emissionen als in anderen Ländern. Der Klimaschaden, der bei der Verbrennung entsteht, bleibt aber gleich. Trotzdem gibt es kein Ausstiegsdatum. Norwegen will weiterhin Gas fördern und dafür neue Felder erschließen, zum Beispiel unter der Nordsee und in der Arktis. Greenpeace hat gegen diese Pläne geklagt und gewonnen. Bei 3 Öl- und Gasfeldern unter der Nordsee wurde die Förderung gestoppt. Zum einen, weil die Erschließung die Rechte der nachkommenden Generation auf eine intakte Umwelt verletze. Zum anderen, weil die umweltschädlichen Effekte der Emissionen nicht ausreichend geprüft wurden, die durch die Förderung und das Verbrennen des Erdgases entstehen würden. Auch wenn die Klage von Greenpeace erfolgreich war, Norwegen tut alles dafür, um weiter Gas fördern zu können. Und mit Wasserstoff haben sie nun eine weitere Möglichkeit gefunden, sich trotzdem als klimafreundlicher Geschäftspartner zu präsentieren.
Das wäre dann tatsächlich das der Anfang des Endes von der Öl- und Gasproduktion von neuen Feldern auf jeden Fall oder der Expansion in Norwegen. Und da sehen wir jetzt im Moment eine große Chance, da auch da jetzt dann den Streit wieder vom Zaun zu brechen und langfristig dann eben wirklich auch die Leute zu überzeugen.
Aber unabhängig davon, wie das Verfahren ausgehen wird, Norwegen wird weiterhin Gas fördern. Und mit Wasserstoff haben sie nun eine Möglichkeit gefunden, sich trotzdem als klimafreundliche Geschäftspartner zu präsentieren. Dabei hat eine Studie der Deutschen Umwelthilfe mit Energy Brain Pool gerade gezeigt, dass es wirtschaftlich möglich und klimapolitisch sinnvoller wäre, ausschließlich grünen Wasserstoff aus Norwegen zu importieren. Dafür müssten allerdings neue Windkraftanlagen vor der Küste Norwegens installiert werden. Im Moment ist aber noch nicht sicher, ob rechtzeitig genügend Windkraftanlagen vor der Küste Norwegens installiert werden können, so die Einschätzung der DUH.
Die norwegische Industrie sieht Wasserstoff als den großen Zukunftsmarkt und eben als den Garanten, auch in langer, langer Zukunft noch Gas zu produzieren und exportieren.
In Norwegen fällt es der Gasindustrie bisher relativ leicht, ein positives Image aufrechtzuerhalten. Und auch in Deutschland scheint es, als ob die Gaslobby es dank blauem Wasserstoff schafft, ihre Zukunft zu sichern. Einer, der dazu arbeitet, ist Carsten Smeed. Ihn habt ihr schon zur CO2-Verpressung gehört.
Was ich bei Greenpeace mache, ist, dass ich als Klima- und Energieexperte mir spezielle Punkte rausgreife, wo wir intervenieren können und wo wir den Eindruck haben, dass was nicht stimmt. Und denen gehe ich nach, und zwar einerseits auf Basis von Informationen, die wir von außen oder durch unser Wissen dann haben. Und dort schauen wir auf Brennpunkte, wo was nicht stimmt. Und das ist gerade ein großer Unterschied zwischen dem, was die Industrie so plant und vorhat, und wo eigentlich unsere Konzepte und Visionen hingehen. Und wenn wir dort merken, dass dort eine große Diskrepanz ist, dann schauen wir da stärker rein.
Die norwegische Gaslobby ist in Deutschland bestens vernetzt. Das beobachtet auch Carsten Smeed aus dem Greenpeace-Investigativteam.
Wir sehen, dass es eine massive Lobby gibt hier in Deutschland, die norwegischen Interessen vertritt und die deutsche Energiepolitik infiltriert hat. Und das sind die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, weil dort immer mit, ja, wir liefern doch das Gas und wir liefern euch den Energieträger, den ihr so dringend braucht, Argumente für das Gemeinwohl hervorgehoben werden. Aber in der Tat geht es den Norwegern nur darum, ihr Erdgas zu verkaufen, ihr Wirtschaftssystem beizubehalten, das am Erdgas hängt.
Infiltriert. Das klingt, als würde da nicht nur mit lauteren Mitteln gearbeitet. Carsten Smeed sagt dazu:
Es gibt eine Menge von Consulting-Instituten, die die Idee des blauen Wasserstoffs hier verkaufen, die die CO2-Verpressung als die Lösung hier propagieren und die schon mit nicht ganz lauteren Methoden arbeiten, weil sie dann auch ihre Auftraggeber oder ihre Finanziers verschweigen oder verheimlichen.
Bei seiner Arbeit stellt Carsten oft Anfragen im Rahmen des Umweltinformationsgesetzes. Das besagt, dass jede Person bei Behörden oder Unternehmen Informationen abfragen kann, die die Umwelt betreffen. Also zum Beispiel Messdaten über Luftverschmutzung, Standorte von Bohrstellen oder eben Geldgeber hinter NGOs. Grundsätzlich gilt dafür eine Frist von einem Monat.
Die Monatsfrist wird in der Regel überschritten. Dann heißt es immer wieder, ja, wir müssen jetzt aber auch die andere Seite nochmal fragen, den Dritten, der da involviert sein kann, weil Industrieinteressen betroffen sind. Dann werden Seiten geschwärzt, wesentliche Informationen zurückgehalten. Also das ist schon so ein hartnäckig dranbleiben und es braucht auch immer Zeit. Also ich habe im Zusammenhang mit der norwegischen Gaslobby und der CO2-Verpressung ungefähr ein Dutzend Umweltinformationsgesetz-Anfragen gestellt an die Behörden und in dem Zusammenhang dann eben auch eine spezielle Anfrage an die Deutsche Energieagentur, die noch anhängig ist, wo es um den Bau einer Wasserstoffpipeline von Norwegen nach Deutschland und einer CO2-Entsorgungspipeline von Deutschland nach Norwegen geht.
Diese geplanten Pipelines sollen im Wattenmeer verlegt werden, einem sehr sensiblen Ökosystem. Wie die Gasindustrie die geschützte Natur in der Nordsee noch bedroht, hört ihr in der ersten Folge der Gasmachenschaften.
Die Bundesregierung und die norwegische Regierung von Seiten ihrer Energieminister haben sich getroffen und gesagt, wir wollen mal dort eine Machbarkeitsstudie machen, aussehen, wie es in Zukunft mit der Wasserstoffversorgung und dem Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen aussehen kann. Und da ist die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Deutsche Energieagentur beauftragt worden und die Gasco. Die Gasco ist ein norwegisches Unternehmen, wobei es dort wichtig ist, dass es ein staatliches Unternehmen ist. Also hier stellt sich der Staat seine Machbarkeitsstudien selbst und diese Machbarkeitsstudie, da liegen uns diese Informationen vor, als Zwischenergebnis auf Industrietreffen. Das ist dann so ein Closed Shop. Dort wird dann unter Industrievertretern darüber diskutiert, was jetzt das Ergebnis ist. Und diese Zwischenergebnisse sind noch nicht veröffentlicht worden. Und da bin ich im Moment dran, eben von der DENA diese Informationen zu bekommen.
Die DENA ist die Deutsche Energieagentur. Das ist ein staatliches Unternehmen, also ein Laden, in dem der Bund als Gesellschafter mitbestimmt.
Das Problem ist hier, dass sich seit fast 3 Monaten die DENA sich totstellt und auf die Anfrage nicht reagiert. Und das ist schon rechtsstaatlich zweifelhaft, denn die DENA hat eine Auskunftspflicht als quasi staatliche Behörde und muss nach dem Umweltinformationsgesetz diese Anfragen auch beantworten.
Es gibt eine Menge Organisationen, die in Deutschland für norwegisches Gas und blauen Wasserstoff lobbyieren.
Das sind Beratungsunternehmen, Thema Consulting oder Team Consult, die dann Studien im Auftrag von dem norwegischen Energiekonzern Equinor machen oder die Innovation Norway oder Norwegian Energy Partners, die auch als Stiftung organisiert sind und die dann Propaganda für Carbon Capture and Storage machen. Das ist die norwegische Handelskammer und letzte Woche war hier auch der König aus Norwegen, der auf einer CCS-Veranstaltung auch Propaganda für Norwegen, für das Erdgas und CCS gemacht hat. Das Fatale ist, dass dieses Netzwerk der Erdgaslobby so stark und massiv ist, dass es sehr, sehr schwer ist, da reinzudringen.
Carsten Smith beobachtet bei seiner Arbeit, dass sich die Rolle norwegischer Lobbyisten seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine verschoben hat.
Seit dem Angriffskrieg gibt es eine Vektorverschiebung. Weg vom russischen Gas hin zu den Norwegern. Und da sind leider auch die Grünen mit drauf reingefallen, weil es dieses Saubermann-Image der Norweger so gibt. Die nordischen Länder sind fortschrittlich, innovativ, sauber. Und genau dieses Saubermann-Image, das stimmt einfach nicht.
Christina Deckwirth kennt ihr auch schon aus der ersten Folge der Gasmachenschaften. Und auch sie beobachtet, dass es in der öffentlichen Diskussion wenig kritische Stimmen gegen Norwegen gibt. Sie arbeitet bei Lobby Control zu den Themen Klima und Lobbyismus.
Norwegen hat ja Russland abgelöst als größter Importeur von Gas, ist aber eigentlich wenig in der deutschen Diskussion. Und Norwegen hat natürlich auch einfach ein viel positiveres Image. Es ist kein autoritär geführter Staat. Skandinavien hat sowieso immer so ein positives Image. Sodass meine Wahrnehmung ist, dass das gar nicht so groß in der öffentlichen Diskussion ist, sondern eher als positiv wahrgenommen wird, wenn da mit Norwegen irgendwelche Geschäfte gemacht werden. Und das natürlich als ja auch sehr viel besser angesehen wird, als wenn die Geschäfte mit Katar oder selbst auch mit den USA, wo es ja durchaus eine Diskussion darüber gibt, über das Thema Fracking-Gas, ja, in diesem Vergleich der verschiedenen Importeurländer erscheint dann da Norwegen wahrscheinlich in dem besten Licht und wird deswegen auch wenig kritisch beobachtet.
Wir wollten von Christina Deckwirth wissen, wie es der Gasindustrie gelungen ist, dass Wasserstoff politisch eine so große Bedeutung beigemessen wird.
Da waren durchaus auch PR-Agenturen daran beteiligt, den Wasserstoff als ja, Zukunftstechnologie zu vermarkten. Also das hat ja beim Gas auch schon gut geklappt, dass Gas als sauberer anerkannt wurde und Partner der Energiewende und so weiter. Das wurde auch gezielt so geframed, gezielt dieses Narrativ verbreitet. Und das Wasserstoffnarrativ ist eben jetzt die neue Erzählung, wo jetzt so ein bisschen klarer geworden ist, naja, Erdgas ist doch nicht so ganz klimafreundlich.
Vor allem eine Gruppe ist Christina Deckwirth bei ihrer Arbeit immer wieder begegnet.
Ein wichtiger Akteur, um das Narrativ des Wasserstoffs zu verbreiten, ist auf jeden Fall Zukunft Gas. Zukunft Gas hieß früher Zukunft Erdgas. Das heißt, da sind die großen Gaskonzerne drin, also Wintershall, die frühere Gazprom-Tochter Wingas, VNG, auch der norwegische Konzern Equinor. Und die haben sich dann umbenannt in Zukunft Gas. Und reden jetzt sehr viel davon, dass es ihnen darum geht, die neuen Gase für die Energiewende und auch die Wärmewende einzusetzen. Und seit neuestem nennen sie sich jetzt auch die Stimme der Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Und das ist ein Akteur, der ganz stark dieses Narrativ verbreitet, dass die Zukunft im Wasserstoff liegt und zwar in sehr breiter Anwendung. Also die vermarkten zum Beispiel auch immer noch, dass der Einbau von Gasheizungen sehr sinnvoll sei, weil diese dann ja auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht sehr klar, dass das nicht ein wirklich zukunftsfähiger Ansatz für die Wärmewende ist.
Es besteht ein enger Kontakt zwischen Lobbygruppen, der Gasindustrie und der Politik, weiß auch Carsten Smeed.
Das ist Einfluss durch Veranstaltungen, dort werden Politiker eingeladen, da gibt es Diskussionsrunden dann in Berlin, es gibt Empfänge, es gibt Abendessen und auf Tagungen der Gasindustrie, da trifft man sich dann und dort werden dann die Vorzüge dargestellt von dem, was sich die Industrie dort vorstellt. Und es werden vor allen Dingen ja Sachen vorgeschoben wie Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, Konstanz. Wir können das weiter so machen. Also Argumente, die in der Regel auch nur vorgeschoben sind, um eigentlich hier auch weiter so zu machen wie bisher.
Martina Krüger von Greenpeace Nordic spricht von einem Schulterschluss zwischen Politik und Industrie. Besonders deutlich wird dieser bei gemeinsamen Auftritten oder Konferenzen, wie zum Beispiel der UN-Klimakonferenz COP im Dezember 2023.
Ein gutes Beispiel vielleicht ist, dass jetzt gerade in Dubai Equinor in der Delegation der norwegischen Regierung ist und im Pavillon von Norwegen dann eben für Wasserstoff und für CCS Reklame macht. Und die Wissenschaftler, die kritisch waren, die sind nicht Teil der Delegation natürlich.
Aber nicht nur in diesem Fall beobachtet Martina Krüger bei ihrer Arbeit bei Greenpeace, wie Gaslobbyisten versuchen, die Politik zu beeinflussen.
Das Interessante ist, wir sehen jetzt auch, dass verstärkt Lobbytätigkeiten in Brüssel geschehen, zum Beispiel um das Moratorium der Europäer gegen Öl und Gas aus der Arktis zu unterminieren und dann eben auch wieder Felder in der Arktis zugänglich zu machen und den Europäern schmackhaft zu machen.
Die direkte Einflussnahme der Gaslobby auf bestimmte politische Entscheidungen lässt sich oft nur schwer nachweisen. Aber auch Christina Deckwirth von Lobby Control fallen immer wieder Unstimmigkeiten auf.
Es fließen auch viele Gelder in die Wasserstoffproduktion. Und auffällig ist aber, dass das nicht mit den realen Bedarfen übereinstimmt. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist klar, beim Thema Heizen wird kein Wasserstoff gebraucht. Und auch im Verkehr ist das sehr fraglich. Also bei Autos ist auch klar, das macht keinen Sinn. Wo es aber sehr sinnvoll ist, ist eben im Bereich der Industrie. Aber wenn man sich dann anschaut, wo fließen die Gelder hin, dann ist das vor allem in den Bereich Verkehr. Und da sieht man, dass die Förderpolitik gar nicht mit dem übereinstimmt, was aus wissenschaftlicher Sicht wirklich sinnvoll ist. Und es gibt auch den Nationalen Wasserstoffrat, der von der Bundesregierung eingesetzt wurde, in dem diskutiert wird, wie die Bundesregierung Wasserstoff einsetzen soll. Und da ist es wichtig, dass dieses Gremium sehr unausgewogen besetzt ist. Da sind sehr viele Vertreter aus der Gaswirtschaft, aus der Industrie drin, zwar auch zwei Umweltverbände, aber es sind eben nur zwei von 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es sind noch ein paar aus der Wissenschaft, aber er ist ganz überwiegend Industrie dominiert. Und das prägt natürlich auch dieses Gremium, weil es weniger darum geht, wie Wasserstoff wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann im Sinne des Klimaschutzes, sondern es geht in diesem Gremium eher darum, wie die Wirtschaft davon profitieren kann und nicht die Gesellschaft als Ganzes.
Für eine Zukunft ohne Gas muss Norwegen sich wandeln. Weil die Industrie will, dass alles beim Alten bleibt, setzt sie sich für Wasserstoff ein. Gleiches gilt für die deutsche Gaslobby. Grüner Wasserstoff wird in einigen Bereichen, wie zum Beispiel der Stahl- oder Chemieindustrie, hilfreich sein, um unsere Klimaziele zu erreichen. Für andere Bereiche wie Heizen oder Verkehr ist er zu kostbar. Außerdem sind die Alternativen wie Wärmepumpe oder E-Autos effizienter und einfacher umzusetzen, wie Frank Merten vom Wuppertal-Institut klargestellt hat. Wasserstoff ist gewissermaßen ein Nischenprodukt, wenn auch ein wichtiges. Nicht aber das Allheilmittel in der Energiekrise, als dass er in der aktuellen Debatte oft dargestellt wird. Für Klimaschutz ist wichtig, dass bei der Produktion keine oder kaum Emissionen anfallen. Bei der Produktion von blauem Wasserstoff entstehen CO2-Emissionen, zum Beispiel durch Methanleaks. Und auch die Endlagerung von CO2 im Boden ist ein unnötiges Risiko. Wirklich klimafreundlich ist nur grüner Wasserstoff. Aber der wird in den nächsten Jahren nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Trotzdem schafft die Bundesregierung gerade eine Grundlage dafür, Wasserstoff auch in Bereichen einzusetzen, in denen Wasserstoff gar keinen Sinn macht. Das ist gefährlich fürs Klima und schafft unnötige Abhängigkeiten von Norwegen. Statt auf Lobbyismus reinzufallen, sollten wir das Geld besser in echte Alternativen investieren, die uns unabhängig von fossilen Importen machen. Zum Beispiel in Wärmepumpen, Wärmenetze oder die Elektrifizierung von Industrieanlagen. Die Gasmachenschaften ist ein Recherche-Podcast von Greenpeace in Zusammenarbeit mit Haus 1. Ich bin Holger Klein. Projektleitung Haus 1, Katrin Rönicke. Redaktion Haus 1, Katharina Alexander. Projektleitung Greenpeace, Hanno Groth. Redaktion Greenpeace, Annike Peters und Carsten Smeed. Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald.